Jeder Patient, glaube ich, nimmt den Begriff Komplikation relativ rasch in den Mund, ja.
Wenn du jetzt sagst, eine Komplikation ist eine Abweichung vom Standard, da stellt man sich natürlich die Frage, ob das dann im Falle einer Komplikation direkt ein Behandlungsfehler ist.
Komplikation ist nicht unbedingt ein Behandlungsfehler. Es kann aber einer sein. Das ist natürlich auch möglich. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Heute geht es um Komplikationen, insbesondere um Komplikationen im Rahmen von roboterassistierten Eingriffen an der Prostata. Ich glaube, ein ganz wichtiges Thema. Und heute habe ich jemand anders hier, nicht den Ludger Deppe, sondern Joanna Kokuloyani,
Genau.
Mitarbeiterin bei Urokompetenz. Schön,
Freut
dass du
mich
da
Sie,
bist.
Dankeschön. Freut mich auch, Sie zu dem heutigen Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, genau.
Genau, wenn du von Komplikationen sprichst, was sollen wir darunter verstehen? Was ist eine Komplikation eigentlich?
Ja, gute Frage. Jeder Patient, glaube ich, nimmt den Begriff Komplikation relativ rasch in den Mund, ja, oder auch Angehörige. Also jeder kennt diesen Begriff. Aber was ist damit eigentlich gemeint? Und das sehen wir hier auf der Folie 2. Das ist erstmal die Abweichung vom Standard. Ja, also wenn es anders läuft, als es geplant ist. Und da haben wir schon einer der Dinge, die vielleicht auch von Bedeutung sind. Denn je mehr ich standardisiere, desto leichter habe ich natürlich auch eine Abweichung vom Standard. Ne? Wenn ich
Genau.
sage, naja, das blutet sowieso bei jedem und ich muss immer Transfusionen geben, dann habe ich vielleicht damit den Begriff Komplikation umgangen.
Ja.
Aber ob das richtig ist, weiß ich nicht. Ja? Das ist erstmal die Definition. Ja, und wenn man die verschiedenen chirurgischen Schritte hier auf der Folie 3 anschaut, die im Rahmen einer Prostatakrebsoperation erfolgen, dann sind das natürlich sehr viele. Und in all diesen Schritten intraoperativ kann es Abweichungen geben. Das ist immer möglich. Das ist dann eben teilweise einfach deswegen, weil die Anatomie anders ist, weil die Tumorsituation besonders ist, weil irgendwelche Voroperationen vorliegen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die da in Frage kommen.
Ja,
Ja.
wenn du jetzt sagst, eine Komplikation ist eine Abweichung vom Standard, da stellt man sich natürlich die Frage, ob das dann im Falle einer Komplikation direkt ein Behandlungsfehler ist.
Ja, genau. Das ist eine berechtigte Frage und dem ist nicht so. Ja. Weil wir haben es mit Biologie zu tun, mit Menschen, die alle unterschiedlich sind. Und deswegen kann nicht alles gleich laufen. Und Heilungsprozesse sind zum Beispiel auch unterschiedlich. Das heißt, wenn ich auch sauber gearbeitet habe und alle Standards eingehalten habe, kann es trotzdem eine Wundinfektion zum Beispiel geben. Das ist dann kein Behandlungsfehler. Ja. So, das sehen wir hier auf der Folie 5. Also Komplikation ist nicht unbedingt ein Behandlungsfehler. Es kann aber einer sein. Das ist natürlich auch möglich. Ja. Die meisten Komplikationen im klinischen Alltag sind allerdings keine Behandlungsfehler. Das ist ja auch der Grund, warum wir vor bestimmten Maßnahmen von der Operation mit den Patienten darüber sprechen und ihn informieren oder sie informieren, was alles im Rahmen des operativen Vorgehens passieren kann. Und damit der Patient eine informierte Entscheidung treffen kann. Und das muss man in Deutschland dann auch unterschreiben auf diesem
Genau, ja.
Aufklärungsbogen. Ja.
Die Patienten werden aufgeklärt über die Komplikationen. Da wird dann sicherlich auch besprochen, wie häufig die Komplikationen sind.
Das ist optimalerweise, sollte man das so tun. Ja. Dazu ist es natürlich notwendig, eigentlich nicht nur die Literaturzahlen zu nehmen. Kann ich natürlich nachlesen, wie häufig treten Komplikationen auf. Aber im Grunde für den Patienten ist ja entscheidend, wie oft ist die Komplikation in der Institution, wo ich mich behandeln lasse. Ja,
Ja.
und das stimmt ja nicht unbedingt überein. Ja. Ich glaube, auch ganz wichtig ist auch noch zu wissen, ja, der Zeitpunkt von Komplikationen. Einmal kann es bei Operationen natürlich intraoperativ eintreten, aber auch in der Folge, also die Wundinfektion oder Gerinnselbildung in den Beinen mit möglicher Verschleppung in die Lunge. All sowas, das sind ja postoperative Ereignisse. Und deswegen sagt man, wenn man über Komplikationen redet, sollte man die eigentlich, wenn es bezogen auf eine Operation ist, diese auch über einen längeren Zeitraum, sehen wir hier auf der Folie 6, erfassen, nämlich im typischerweise bis zu 90 Tage nach der Operation.
Ja. Ja.
Und wenn wir von intraoperativen Komplikationen ausgehen, dann habe ich hier mal auf der Folie 7 ein paar aufgeschrieben. Verletzung von benachbarten Strukturen ist das, worüber man im Rahmen der Aufklärung immer spricht. Ja, Gefäße, Nerven, Darm, Harnleiter sind so typische Dinge im Rahmen von Prostataoperationen. Lagerungsschaden, also Patient ist durch die Lagerung, hat da hinterher ein Problem. Oder Gasembolie ist auch bei minimalinvasiven Eingriffen, laparoskopischen, roboterassistierten Eingriffen eine Möglichkeit. Darüber muss man informieren. Wichtig, glaube ich, ist, und das weißt du, wir sind ja auch zusammen im OP tätig, dass wenn man eine Komplikation intraoperativ bemerkt, sei es eine Blutung oder sei es eine Verletzung des Darmes, dass man die natürlich sofort repariert. Ja, dann hat man hinterher eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Verlauf genauso ist, wie wenn das Ereignis nicht eingetreten wäre. Ja. Postoperative Komplikationen sehen wir hier auf der Folie 8. Gibt es frühe und späte. Frühe sind hier aufgeführt, wie Wundinfektion, die Darmtätigkeit kommt nicht richtig in Gang. Infektionen, Nachblutungen, ja, Porthernie heißt, dass dort, wo man durch die Bauchdecke durchgegangen ist, Darm sich einklemmt. Und dann kann der Darm eben auch dadurch einen Schaden nehmen. Ja, Thromboseembolie kann auch frühzeitig eintreten, ist meistens aber spät. Sehen wir hier auf der Folie 9. Die Anastomosenenge, also dass es eng wird dort, wo man die Blase an die Harnröhre angenäht hat, ist eine spätere Komplikation oder eine Harnröhrenenge durch die Lage des Katheters oder Narbenhernien, also dort, wo man durch die Bauchdecke durchgegangen ist. Thromboseembolie kann allerdings auch in den ersten Wochen noch auftreten, also auch wenn der Patient schon länger wieder zu Hause ist. Und eine weitere Sache ist die Lymphozele, also die Ansammlung von Lymphflüssigkeit in dem Gebiet, wo die Lymphknoten gewesen sind. Und wenn das dann sich infiziert oder zu groß wird und Beschwerden macht, dann muss man das entsprechend behandeln. Ja.
Du sprichst hier von früh und spät. Wenn du ja von Frühkomplikationen sprichst, früh heißt, in welchem Zeitraum nach der OP?
Ja, also gibt es jetzt keine, glaube ich, keine echte Definition für. Ich würde jetzt mal die Frühkomplikation typischerweise ansehen für den Zeitraum, wo der Patient im Krankenhaus ist.
Ja, okay.
Also jetzt, wenn wir von einer Nachblutung reden, dann tritt die typischerweise innerhalb der ersten Stunden, maximal einen Tag nach der Operation auf. Ja. Es gibt ein Komplikation-Einteilungssystem, ja, weil nicht jede Komplikation hat ja die gleiche Bedeutung für den Patienten, die gleiche Schwere. Da gibt es eine Einteilung, die heißt Clavien-Dindo. Das sind zwei Eigennamen, nämlich von den beiden Chirurgen, die sich das ausgedacht haben. Wird aber jetzt im Grunde ja als typisches Einteilungssystem verwendet. Und da gibt es halt Grad 1 bis 5. Ja, Grad 1 und 2 sind eigentlich die für den Patienten eher wenig Bedeutung haben, weil man da nicht eine erneute Operation durchführen muss, sondern es medikamentös oder durch Schmerzmittelgabe und sowas beherrschen kann. Also interessant sind dann die Grade 3 und 4, ja, wobei eben bei Grad 3 ist der Fall ist, dass man eben eine weitere Maßnahme machen muss, um die Komplikation zu zu beherrschen, entweder ohne Narkose oder ohne Vollnarkose oder mit Vollnarkose, 3a, 3b. Und 4 sind dann die lebensbedrohlichen Komplikationen mit Organversagen, das heißt typischerweise der Notwendigkeit für eine intensivmedizinische Behandlung. Und Grad 5 wäre dann der Tod des Patienten. Ja. Und ich habe jetzt die Literatur mal rausgesucht oder eine Literaturarbeit, die ist auch aktuell publiziert in diesem Jahr im British Journal. Das ist ein relativ hochfachwissenschaftliches Journal, wo hier Komplikationen mal aufgelistet worden sind. Hier im Vergleich offen und laparoskopisch und roboterassistiert. Das ist jetzt relativ klein zu sehen auf dieser Folie 11 und vielleicht schwer zu interpretieren. Da können wir auch nicht auf alles eingehen. Ich habe mal ein paar wesentliche Dinge rausgenommen hier auf der Folie 12. Und dass diese Literaturstelle bezogen jetzt nur auf die roboterassistierten Eingriffe, nicht die offenen, weil da sind manche Komplikationen eben deutlich häufiger rausgeschrieben und das mit unseren Zahlen verglichen. Ja, und da sieht man, dass Blutung, Nachblutung eigentlich eine relativ häufige Geschichte ist. Mit 5,8% sehen wir hier zum Glück nicht. Heißt aber nicht, dass nicht bei der nächsten Operation sowas auftreten kann. Man muss auch völlig klar sagen, keiner arbeitet mit, weiß ich nicht, goldenem Wasser, sondern das Wasser bleibt immer gleich. Ja, das heißt, Komplikationen können nun mal auftreten. Wir haben hier die Porthernie, das hatten wir vorhin ja schon erläutert, in 0,1% der Fälle. Ich glaube, das ist eine vermeidbare Geschichte, sehen wir nicht. Darmverletzungen in 0,7%. Ja, hatten wir auch einen bei den vielen Handleiterverletzungen haben wir nicht gesehen, 0,2% in der Literatur. Anastomosenstruktur sind wir gleich, 0,2%. Thromboseembolie 0,4%, also eher niedrig, haben wir auch nicht gesehen. Lymphozellen 0,6% in der Literatur, bei uns hatten wir 0,2%. Intensivpflichtigkeit 2,3% finde ich relativ häufig. Hatten wir nicht, zumindest nicht aus chirurgischen Gründen. Wir hatten einen Patienten tatsächlich, der anästhesiologisch eine Problematik entwickelt hat und deswegen intensivpflichtig geworden ist. Und immerhin finde ich das auch interessant, Tod während des Krankenhausaufenthaltes in der Literatur immerhin 0,1%, also einer von 1000. Ich überblicke mehr als 25.000 Operationen und da während des Krankenhauses ist da keiner verstorben. Also das ist sicherlich sehr selten.
Genau, wir hatten am Anfang darüber gesprochen, dass man bestimmte Standards hat, um halt eben Komplikationen zu vermeiden. Man kann die Standards natürlich sehr grob fassen oder eben genauer. Was kann man generell tun, um Komplikationen zu vermeiden?
Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage und eine sehr berechtigte Frage. Ich glaube, das geht los mit, dass man vor der Operation, vor dem Eingriff sich eben sehr genau Gedanken macht, was liegt eigentlich vor. Sehen wir hier jetzt auf der Folie 13 alles wertet, was zur Verfügung steht. Bilder, Befunde, was gibt es an Komorbiditäten, also an zusätzlichen Erkrankungen, was muss ich bedenken, damit der Patient keinen Schaden nimmt. Welche Medikamente muss ich absetzen oder zusätzlich geben? Zum Beispiel ist es wichtig, bei Patienten mit Morbus Parkinson dafür zu sorgen, dass die Darmtätigkeit früh wieder in Gang kommt, weil man diese Medikamente typischerweise nur oral, also in Tablettenform geben kann. Dann sich natürlich zu überlegen, wie gehe ich OP-strategisch vor? Also hat der Patient eine größere Voroperation am Bauch, dann kann ich nicht den gleichen Zugang wählen, wie das typischerweise der Fall ist, sondern dann sollte ich dort reingehen, wo ich ein niedriges Risiko habe, dass dort Verwachsungen sind. Ja, was liegt sonst an Besonderheiten vor? Ich weiß es nicht, zum Beispiel eine Beckenniere oder eine Transplantatniere, dann muss ich das natürlich auch bedenken. Ganz sicher ist in der Vorbereitung auch, dass man darauf achtet, dass die Lagerung richtig ist, dass alle Instrumente da sind, dass alle Materialien, die man braucht, auch vorhanden sind. Dafür gibt es aber typischerweise inzwischen ja Checklisten, sehen wir hier auf der Folie 14, also das wird eigentlich weltweit angewandt. Mhm, ja. Ich glaube, intraoperativ ist es wichtig, die geschlossene Kommunikation. Das machen nicht alle, das ist nicht der Standard. Sehen wir hier nochmal, was ist das eigentlich auf der Folie 15. Das heißt, der Sender, der zum Beispiel der Operateur sagt, mach das, der Empfänger am Tisch, Assistent, wiederholt das mit den gleichen Worten, damit auch klar ist, dass das richtig verstanden worden ist. Denn Menschen hören häufig das, was erwartet wird und nicht unbedingt das, was gesagt wird. Das wird dann nochmal bestätigt und erst dann kommt die Handlung. Ja, und dadurch kann man zum Beispiel das Einbringen einer falschen Nadel oder eines falschen Materials in den Körper verhindern. Ja. Und intraoperativ geht es dann weiter, der Folie 16. Natürlich, ich glaube, Nachblutung kann man unter anderem deswegen vermeiden, dass ich eine vernünftige, sorgfältige Blutstillung mache, bevor ich aufhöre mit der Operation, mir alles nochmal angucke. Das auch unter Desufflationsbedingungen, also wo der kein Gas im Bauch ist, weil man dann venöse Blutung aus Venen besser sehen kann. Und hier jetzt auch wieder nur ein Beispiel, größere Einschnitte durch die Bauchdecke sollte man vernähen, um eben diese Porthernien zu vermeiden. Und dann treten die auch so gut wie nicht auf. Ja. Ich glaube, auch wichtig ist, was macht man denn, wenn Komplikationen eintreten? Ja. Und ich denke, Komplikationen früher zu erkennen, ist immer günstig, weil na, dann, wenn es jetzt zum Beispiel eine Nachblutung gibt, dann ist es günstig, das früh zu erkennen. Erstens geht es dem Patienten dann noch besser. Mhm. Zweitens muss ich keine oder weniger Blutkonserven geben, wenn das denn erforderlich ist. Deswegen immer früh dran denken, irgendwas ist anders, das eben auch zu erkennen. Aber auch zu fragen, ist das, was ich denke, oder könnte es auch was anders sein? Mhm. Gegebenenfalls entsprechende Untersuchungen zu machen, Ultraschall, Labor, CT, was auch immer notwendig ist. Und dann frühzeitig handeln. Ja, und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, und das ist nicht das, was immer gemacht wird, wenn ein Problem da ist, dann sollte man das mit den Betroffenen und den Angehörigen auch entsprechend offen kommunizieren und sagen, hier haben wir ein Problem und das wollen wir jetzt machen. Ich hatte einen Chef, der in der Komplikation hatte, da ist er nicht mehr in das Zimmer reingegangen. Ja, und er hat dann immer seine Oberärzte vorgeschickt. Ne? Ja. Und das ist natürlich kein gutes Konzept, ja, weil das ist nicht vertrauensschaffend. Ne? Und das sollte man natürlich nicht machen. Man muss dann mit dem Patienten, wenn eine Komplikation da ist, muss auch der Behandelnde, der Arzt muss auch mit dem Patienten leiden. Ist so. Mhm. Ja.
Du hattest gerade schon von Blutungen gesprochen und der frühen Erkennung von Komplikationen, wenn es jetzt eine Blutung wäre, woran könnten wir das zum Beispiel erkennen?
Ja, also natürlich kann man es am Labor erkennen, also dass der Blutfarbstoff, der HB-Wert, niedriger wird. Aber typischerweise ist es aus meiner Sicht eher so, der Patient ist anders. Also der verhält sich, dem geht es nicht so gut. Ja, natürlich sehe ich es auch, wenn der Blutdruck runtergeht oder der Puls hochgeht. Das können alles Blutungszeichen sein. Aber meistens erkennt man es noch vorher daran, dass der einfach anders ist. Dass der im Bett liegt und sagt, mir geht es aber irgendwie nicht so richtig gut. Und das ist ein klinischer Blick. Und dann eben sagen, okay, da machen wir jetzt ein Labor oder da machen wir einen Ultraschall, um zu gucken, ist da irgendwo Blut im Bauch. Ja. Ja, und ich glaube, ganz wichtig ist auch, es bleibt eine Lernkurve, das heißt, die Erfahrung des Operateurs und des Teams ist ganz wichtig. Ne? Wir lernen zusammen, ja. Wenn man häufig Dinge zusammen macht, dann ist das eingespielt, das alles geht schneller. Das verhindert, das zum einen verbessert es die Qualität insgesamt. Aber zum anderen vermindert ist auch die Möglichkeit für Komplikationen. Ja. Ja, hast du noch Fragen oder Anmerkungen aus deiner?
Ich glaube, Gerade nicht.
Okay, ja, dann sind wir für heute wieder fertig und vielen Dank fürs Zuschauen. Und wie immer, wenn es gefallen hat, abonnieren, liken, kommentieren und auch teilen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.